You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am heutigen 14. März 2024. Im Mai und September stehen Wahlen in Thüringen an. Die aktuelle Situation ist äußerst angespannt und prekär, da es in den letzten Wochen wiederholt zu Anschlägen gegen PolitikerInnen der Grünen, der SPD und der Linken gekommen ist, welche mit der rechten Szene in Verbindung gebracht werden. KommunalpolitikerInnen sehen sich zunehmend offener Gewalt ausgesetzt, was dazu führt, dass Menschen eingeschüchtert werden und sich aus der Kommunalpolitik und dem Wahlkampf zurückziehen. Das ist der heutige Themenschwerpunkt. Nun aber erstmal zu den Kurzmeldungen. AfD beschäftigt mehr als 100 Rechtsradikale. Die Recherche des Bayerischen Rundfunks zeigt, dass noch mehr Personen aus der rechtsradikalen und neonazistischen Szene für die AfD arbeiten, als bisher angenommen. Unter anderem aus der Identitären Bewegung und der Neuen Rechten, die für die AfD-Bundestagsfraktion oder ihren Abgeordneten arbeiten. Bei diesen MitarbeiterInnen handelt es sich teils um Personen, die in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden oder Führungspositionen in beobachteten Organisationen bekleiden und auch an Neonazi-Aufmärschen teilnehmen. Die Personen werden über die 30 Millionen Euro an staatlichen Mitteln bezahlt, welche der AfD aus Steuergeldern zur Verfügung gestellt werden. Die AfD wirbt mit Menschen mit Migrationshintergrund für ihre rassistische Politik. Letzte Woche veröffentlicht die AfD ein 2-minütiges Werbevideo, in dem Menschen mit Migrationshintergrund für die AfD werben, mit Sätzen, die beispielsweise ihre Zustimmung zur Deportation von Menschen mit angeblichem Migrationshintergrund ausdrückten. Es ist ein Versuch der AfD, weniger rassistisch zu wirken und Menschen mit Migrationshintergrund als WählerInnen zu rekrutieren. Während die Personen, die im Werbespot zu Wort kommen, selbst rassistische Äußerungen tätigen und die Absurdität dieses Vorhabens verdeutlichen. Anlass für diesen Versuch, ihr Image als diskriminierende Partei abzubauen, liegt vor allem in den Gerichtsverfahren begründet, das am Dienstag diese Woche angelaufen ist, bei dem die AfD Klage gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingereicht hatte. Villa in Schopgau bietet stillen Rückzugsraum für identitäre Bewegung. Wie aus Berichten des Spiegels und des MDRs bekannt wurde, agiert die identitäre Bewegung aus einer Villa im Schopgau heraus. Dort wird weiterhin intensiv an verschiedenen Projekten gearbeitet, die jedoch nach außen hin deutlich zurückhaltend auftreten. Die Villa in Schopgau bei Halle mit 495 Quadratmeter Wohnfläche und einem ca. 5000 Quadratmeter großen Grundstück wechselte 2020 in den Besitz der identitären Bewegung über, nachdem die faschistische identitäre Bewegung 2019 ihr Haus in Halle aufgeben musste, nicht zuletzt wegen der enormen antifaschistischen Proteste. Die IB verfügt über ein Netzwerk aus Vereinen und Unternehmen, von denen heute fast alle direkt oder indirekt mit dem Objekt in Schopgau in Verbindung stehen. Das waren die Kurzmeldungen für den 14. März in den Antifa-Nachrichten. Der Thüringer Wahlkampf wird erschreckend vom rechten Gedankengut dominiert. Beispielsweise soll im April das SpitzenkandidatInnen-Duell zwischen Björn Höcke und der AfD und Mario Vogt von der CDU live bei Welt TV übertragen werden. Die Diskussion der beiden Politiker ist bislang am 11. April, den Tag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora, vorgesehen. Dieses TV-Duell und vor allem auch die Terminierung kritisiert das Auschwitz-Komitee vehement. Das Beispiel zeigt, wie die AfD im Wahlkampf agiert. Doch es gibt noch eine viel problematischere Dimension, denn bundesweit kommt es zunehmend zu Gewalt gegenüber KommunalpolitikerInnen. Die Folge ist, dass PolitikerInnen, die sich zunehmend aus dem Wahlkampf zurückziehen, da sie rechter Gewalt, Sexismus, Vandalismus und offenen Bedrohungen gegenüberstehen.
Im Februar diesen Jahres haben Unbekannte den Eingangsbereich eines Privathauses und ein davor geparktes Auto angezündet. Dieser erschreckende Anschlag machte bundesweit Schlagzeilen. Er galt dem Haus des Bürgermeisters Michael Müller aus Waltershausen im Landkreis Gotha. Ein Anschlag, der tödlich hätte enden können. In Thüringen hat es in den letzten Wochen verhäuft Angriffe auf PolitikerInnen, ihre Büros oder wie in diesem Fall sogar Privathäuser gegeben. Zum Beispiel wurden die Scheiben von SPD- und Grünen-Büros in Suhl eingeworfen. Ein Wahlkreisbüro der Linken in Bleicherode wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Die politische Stimmung in Thüringen ist aufgeheizt. Dort stehen in diesem Jahr wichtige Wahlen an. Am 26. Mai findet die Kommunalwahl statt. Am 1. September steht die Landtagswahl an. Es wird ein massiver Rechtsruck befürchtet. Bei der Anschlagsserie der letzten Wochen kann von einem rechten Motiv ausgegangen werden. So sieht es auch der Projektleiter Franz Zobel von ESRA, einer Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen.
Also es geht ja sozusagen, dass jetzt wirklich kaum eine Woche vergangen ist, in denen es nicht mehrere solcher Anschläge auf Wahlkreisbüros von PolitikerInnen und so weiter gab. Und ich will an der Stelle auch nochmal betonen, was oft vergessen wird, davon sind natürlich existenziell bedroht und betroffen die PolitikerInnen, die damit gemeint sind, aber natürlich auch deren Angehörige und Familien und auch die Mitarbeitenden der Wahlkreisbüros und nicht zuletzt auch NachbarInnen, also eine Vielzahl von Menschen, die durch diese Anschläge halt betroffen ist. Und die rechte Tatmotivation, die ergibt sich bei uns halt vor allem, wie schon gesagt, zum einen aus der Auswahl der Betroffenen und zum anderen auch der Art der Tatbegehung. Also bei vielen solchen dieser Anschläge kam es halt vor, dass zum Beispiel auch ein Hakenkreuz angebracht worden ist.
Es handele sich also um eine rechte Anschlagsserie, so Frank Zobel. Er bezeichnet die Corona-Proteste der sogenannten QuerdenkerInnen als Türöffner für dieses gefährliche gesellschaftliche Klima. PolitikerInnen wurden in diesem Zuge als Feindbilder markiert. Katharina König-Preuß ist Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag und Sprecherin für Migrationspolitik, Antifaschismus und Antirassismus. Sie sagt, es hätte nach dem Anschlag auf Michael Müller eine Welle der Solidarisierung von allen demokratischen Fraktionen gegeben. Man hätte Angriffe auf demokratische PolitikerInnen aber schon viel früher und klarer verurteilen sollen, so die linken Abgeordnete.
Ich finde es schwierig, dass es sozusagen leider erst zu einem solchen Brandanschlag kommen musste, damit es eine übergreifende Verurteilung von derartigen Anschlägen gibt. Und da stellt sich, ich finde schon, so ein Stück weit die Frage, was ist hier eigentlich kaputt mittlerweile, das demokratische Parteien nicht mehr ohne Angst in Ostdeutschland, in Thüringen, in bestimmten Regionen einen klassischen, normalen Wahlkampf durchführen können, ohne eben, ja, und die Sicherheit nicht haben, dass sie nicht angegriffen werden.
Und die Wahlen in Thüringen sind dieses Jahr besonders brisant. Dabei besteht nicht nur für PolitikerInnen eine Gefahr, sondern für zivilgesellschaftliche AkteurInnen generell, findet Frank Zobel von ESRA.
Und natürlich sollen solche Menschen eingeschüchtert werden. Aber nicht nur die PolitikerInnen, die kommunalpolitisch aktiv sind, sondern natürlich auch Engagierte gegen rechts. Und das ist natürlich eine ganz konkrete Gefahr. Deswegen nicht nur für die Betroffenen und für die Angehörigen und für die Familien und so weiter, sondern für die Demokratie in Thüringen.
Auch wenn Angriffe auf zivilgesellschaftliche AkteurInnen ein bundesweites Problem sind, war in den letzten Wochen vor allem Thüringen in den Schlagzeilen. Das hat immense Auswirkungen auf das Leben und die Arbeit dieser AkteurInnen und auch auf die gesamte Gestaltung des Wahlkampfes. Der betroffene SPD-Politiker Müller wolle sich zwar laut der Taz nicht unterkriegen lassen, überlege aber dennoch, sich aus der Politik zurückzuziehen.
Und parallel ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt begonnen wird, schon an den Privathäusern von Politikern Brandanschläge zu verursachen, wenn versucht wird, die in ihrem Privatbereich auch zu bedrohen, dann kommen wir an einen Punkt, wo Menschen nicht mehr bereit sind, in die Politik zu gehen oder überhaupt sich öffentlich zu positionieren, insbesondere auch sich öffentlich gegen rechts zu positionieren.
Wenn demokratische PolitikerInnen Angst bekommen, sich öffentlich gegen rechts zu positionieren, haben wir ein massives Problem. Der Bürgermeister Michael Müller hatte im Vorfeld des Anschlages eine Demonstration gegen rechts organisiert. Rassismus, Ausgrenzung und Hass haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, erklärte er. Da vermutet wird, dass sein Privathaus infolge dieser klaren Positionierung von Rechten angegriffen wurde, markiere diese Tat einen erschreckenden Höhepunkt in der Anschlagsserie, so Frank Zobel von ESRA. Betroffen von der Gewalt seien laut der linken Landtagsabgeordneten König-Preuß vor allem ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen. Diese werden, im Gegensatz zu Landtagsabgeordneten, selten von Mitarbeitenden oder der sogenannten Basis begleitet und sind daher den Angriffen oft ungeschützt ausgeliefert.
Und ich glaube, dass es bisher nicht die entsprechende Vorbereitung gibt, um sozusagen da auch Schutzmaßnahmen für diejenigen, die kandidieren wollen, entsprechend zu ergreifen. Und ich betone das, kandidieren wollen, weil ich mittlerweile schon von mehreren gehört habe, dass sie nicht mehr bereit sind zu kandidieren unter den Voraussetzungen, die gerade bestehen.
Manche Infostände von Parteien könnten aus Angst vor Angriffen nicht mehr stattfinden. Außerdem würden manche PolitikerInnen mittlerweile lieber Firmen beauftragen, um Plakate aufzuhängen, um sich selbst nicht der Gefahr auszusetzen. Eine andere Möglichkeit ist die Erhöhung des Polizeischutzes für kommunale PolitikerInnen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan.
Da sehe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht die personellen Kapazitäten bei der Polizei, das absichern zu können, zum einen. Und zum Zweiten, das verändert ja auch schon wieder etwas, wenn überhaupt Kommunalwahlkampf oder Landtagswahlkampf, welcher auch immer, nur noch unter Polizeischutz möglich ist.
Das muss man sich mal vorstellen. Keine lokalen politischen Stände und Veranstaltungen mehr ohne Polizeischutz. Ein Zustand, an den sich sicherlich niemand gewöhnen möchte. Aber er könnte zur Notwendigkeit werden. Nach erneuten Anfeindungen forderte Gisela Sengel, bayerische Landesparteichefin der Grünen, im Februar einen wirksameren Polizeischutz bei ihren Parteiveranstaltungen. Anspruch auf Personenschutz haben derzeit zunächst nur BundespolitikerInnen. Die Landtagsabgeordnete König Preuß ist sichtlich besorgt über den anstehenden Wahlkampf in Thüringen.
Ich mache mir richtig Sorgen um das, was gerade passiert. Nicht nur im Hinblick auf Herrn Müller, das ist sozusagen der aktuelle Höhepunkt gewesen, wo auch Menschen hätten sterben können bei diesem Brandanschlag. Ich mache mir Sorgen im Hinblick auf den Kommunalwahlkampf. Was das heißt, wenn es mittlerweile schon fast Normalität geworden ist, Politiker und Politikerinnen zu beschimpfen, zu beleidigen, zu bedrohen oder dann eben auch die nächste Stufe ist anzugreifen. Und ich mache mir, und das meine ich im Ernst, im Besonderen Sorgen um weibliche Politikerinnen der Grünen. Das deswegen, weil ich da sowohl im Social-Media-Kontext von rechten Kanälen als auch im Kontext der AfD-Wählerin, in dem, was montags auf den Thüringer Straßen passiert, also wo immer noch diese rechten Demonstrationen stattfinden, weil da die Grünen nochmal extra im Fokus sind, enorm Hass ausgesetzt sind und dieser Hass sich dann nochmal zielgerichtet auf weibliche Abgeordnete bzw. weibliche also Politikerinnen sozusagen fokussiert.
Rund 1200 Straftaten richteten sich im vergangenen Jahr gegen Mitglieder der Grünen. Keine andere Partei ist öfter betroffen. Bundesvorsitzende Ricarda Lang sprach vergangene Woche in einer Talkshow über die steigende Gewalt gegen grünen PolitikerInnen. Dabei kritisierte sie den Umgang der CSU mit dem Thema scharf, insbesondere von Parteichef Markus Söder. Vor allem Gewalt gegen PolitikerInnen werde von ihm verharmlost. Er stelle es so dar, als seien die Opfer in dem Fall selbst schuld.
Und da frage ich mich, wenn ich mir anschaue, wir hatten jetzt auch einen Fall am Zell, Baden-Württemberg, da wurde ein Kommunalpolitiker von den Grünen 3 Tage, glaube ich, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er auf der Liste kandidiert, tätlich angegriffen, verprügelt in seinem Vorgarten. Und da frage ich mich, würde Markus Söder sich auch vor diesen Mann hinstellen und ihm ins Gesicht sagen, naja, selber schuld, sei mal nicht so eine Mimose, das würde ich gern von ihm wissen.
Sexistische Diskriminierung at its best. Diese Verharmlosung, die Ricarda Lang von Markus Söder erlebt, geht gar nicht. Gewalt gegen alle demokratischen PolitikerInnen muss scharf verurteilt und verhindert werden. Dabei geht es nicht darum, dass PolitikerInnen sich keiner Kritik aussetzen sollten.
Ich finde, als Politikerin muss man in der Lage sein, rauen Ton auszuhalten. Da muss man es auch aushalten, dass Leute buhen, wenn man auf eine Veranstaltung kommt. Ja. Und jemand disqualifiziert sich auch nicht vom demokratischen Diskurs, weil sich mal im Ton vergriffen hat. Aber was wir zum Beispiel in Biberach erlebt haben, da wurden Grenzen überschritten.
In Biberach mussten die Grünen den politischen Aschermittwoch absagen. Es war zu aggressiven Protestaktionen, unter anderem von LandwirtInnen gekommen. Bei einer anderen Veranstaltung in Schorndorf wurde Ricarda Lang massivst beleidigt und an der Abreise gehindert.
Ich finde, die Frage ist ja, wann wird so ein bisschen demokratischer Grundkonsens in Frage gestellt? Und dieser Grundkonsens ist, dass wir bei allen Unterschieden, bei allen Kritik in der Lage sind, friedlich miteinander Konflikte zu lösen. Das hätte man sich damals, glaube ich, gar nicht vorstellen können, was wir jetzt teilweise Zustände erleben. Und das macht auch was mit unserer Demokratie, was über die Grünen hinweggeht. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Thema nicht nur diskutieren als, was macht das mit den Grünen? Wenn Gewalt bei solchen Demonstrationen ausgeübt wird, dann ist es nicht das Problem der Grünen, sondern ein Problem von unserer Demokratie.
Die steigende Zahl von Anschlägen gegen PolitikerInnen ist nicht nur ein Problem der Grünen. Und auch nicht nur ein Problem in Thüringen, sondern ein bundesweites, wie auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken betonte. Und die Gefahr steigt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden fast doppelt so viele Anschläge auf PolitikerInnen verzeichnet wie in den ersten 6 Monaten des Vorjahres. Und nicht zu vergessen sehen sich auch zahlreiche demokratische AkteurInnen abseits der Parteienpolitik einer Gefahr von rechts ausgesetzt. Gewalt gegen DemokratInnen ist ein Problem für die Demokratie. Katharina König-Preuß betont, dass es bisher zu wenig Protest und Empörung über die Angriffe gegeben habe.
Und da stellt sich dann schon die Frage, ob es nicht notwendig wäre, viel stärker notwendig wäre, dass die demokratischen Fraktionen, und da meine ich dann an erster Stelle der CDU, die CDU eben auch deutlicher Position ergreifen im Zusammenhang mit Protesten gegen rechts hier in Thüringen, aber auch im Zusammenhang mit der Politik, die sie an mehreren Stellen machen. Was ich damit meine, ist, das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, solche Anschläge. Die kommen ja nicht einfach so. Und da sage ich, haben wir alle eine Verantwortung? Also von allen demokratischen Parteien. Und da fehlt der Protest und die deutliche Solidarisierung. Da fehlt aber auch die Solidarisierung aus Teilen der Gesellschaft.
Der Projektleiter Franz Zobel von ESRA, eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, betont, wie wichtig es ist, dass betroffene AkteurInnen Solidarität aus der Gesellschaft spüren und Unterstützungsangebote bekommen.
Und natürlich auch vor Ort sich auch gegen diese Angsträume, gegen die Strategie, Angsträume zu schaffen, zu wehren und daran weiter festzuhalten, dass was in den letzten Wochen passiert ist, dass man auf die Straße geht, dass man Gesicht zeigt, dass das was ist, was wir zusammen jetzt verteidigen hier als Zivilgesellschaft.
Ausgelöst durch die erschreckenden Recherchen des Korrektivnetzwerkes über das Potsdamer Geheimtreffen hat es in den letzten Monaten in etlichen deutschen Städten große Demonstrationen gegeben. Mehrere Millionen Menschen bekannten sich auf den Demos gegen rechts und für die Demokratie. Allein an einem Wochenende waren es 100.000 in Berlin, 60.000 in Leipzig und 16.000 in Halle.
Und das, was ja wirklich total toll war, war ja diese vielen Menschen, die zu Tausenden auf die Straße gegangen sind und die ja gezeigt haben, dass sie dieser Raumnahme der extremen Rechten, die verstärkt auch nochmal seit 2020 mit den Corona-Protesten tagtäglich auf den Thüringer Straßen stattgefunden hat, dass sie dem etwas entgegengesetzt haben. Und in diesem Kontext muss man sehen, es ist jetzt unglaublich wichtig, zum einen natürlich zusammenzustehen, aber es ist auch wichtig, Solidarität und Zuspruch, den braucht es jetzt für die Betroffenen. Und das erleben wir jetzt zum Beispiel ganz toll bei dem SPD-Politiker Michael Müller, wo es am 24. in Waltershausen von dem Bündnis eine Solidaritätskundgebung geben soll. Das ist ein beispielhaft für so eine ganz klare Unterstützung auch der Betroffenen. Und daneben muss es aber auch eine klare Abgrenzung von rechten Feindbildmarkierungen geben und Mobilisierung. Und das ist unglaublich wichtig, denn das, was wir erleben ja in den letzten Wochen, ist in diesen sogenannten Bauernprotesten, dass es dort regelmäßig dazu kommt, dass Regierungspolitikern an Galgen aufgehängt werden sollten. Und dazu braucht es eine klare Abgrenzung von allen demokratischen PolitikerInnen. Denn wenn das legitimiert wird, legitimiert man am Ende natürlich auch diese Angriffe, die dort halt auch stattfinden gegenüber bestimmten PolitikerInnen. Und das andere ist natürlich, und das ist tatsächlich der beste Opferschutz, ist, dass es ein konsequentes Vorgehen gegen die TäterInnen von solchen Anschlägen gibt, von rechtem Hass, von Hetze und von Beschimpfung und Bedrohung, die zum Alltag geworden sind für viele Menschen. Und da kann man schon sagen, dass es da in den letzten Jahren wenig Erfolge gab. Und das aber jetzt zu verstärken, den Ermittlungsdruck zu erhöhen, das wäre tatsächlich im Sinne auch eines Opferschutzes.
Ihr hörtet einen Einblick in die aktuelle Situation in der Kommunalpolitik zur rechten Gewalt und wie wichtig es gerade jetzt ist, zusammenzustehen und sich gegen rechte FaschistInnen zu stellen. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo Antonio Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weitere antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Mustafa Demiral. Am 9. März 1993 wurde der 56-jährige Mustafa Demiral in Mülheim an der Ruhr von zwei Neonazis beschimpft und mit einer Gaspistole bedroht. Die Täter täuschten eine Hinrichtung vor. Der enorme Stress löste bei Mustafa Demiral einen tödlichen Herzinfarkt aus. Beide Täter wurden zu jeweils 4 Jahren Haft verurteilt. Mustafa Demiral ist als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Dragomir Kristinell. Der 18-jährige Dragomir Kristinell wurde am 14. März 1992 bei einem rassistisch motivierten Angriff in Saal bei Rostock ermordet. Dragomir Kristinell besuchte FreundInnen in einer geflüchteten Unterkunft in Saal. Dem Angriff vorausgegangen war eine Schlägerei in einer Diskothek zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und BewohnerInnen der Unterkunft. Der Angriff auf die Geflüchtetenunterkunft stellte einen Racheakt dar. Obwohl Dragomir Kristinell nicht an der Schlägerei beteiligt gewesen war, wurde er zum Ziel der Angreifer. Dragomir Kristinell starb am Tatort als Folge schwerer Kopfverletzungen. Ein Freund von Dragomir Kristinell kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 18-jährige Täter, der auf Dragomir Kristinell einschlug, erhielt eine Jugendstrafe von 2,5 Jahren wegen Körperverletzungen mit Todesfolge und schwerem Landfriedensbruch. Die beiden anderen Angreifer wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dragomir Kristinell ist als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Dano. Der 5-jährige Dano wurde am 14. März 2014 von seinem Nachbar in Herford in Nordrhein-Westfalen ermordet, nachdem Dano bei ihm geklingelt hatte, um dessen Sohn zum Spielen abzuholen. Der Täter hatte zu diesem Zeitpunkt bereits aus rassistischen Motiven die 8-jährige Genisa, die Nichte seiner damaligen Freundin, ermordet, wie sich aber erst später herausstellte. Im Herbst 2014 verurteilte das Landgericht Bielefeld den Täter zu lebenslanger Haft. Der Täter gab an, die beiden Kinder aus Hass auf Albaner getötet zu haben. Durch die Morde wollte er sich an der Familie seiner Ex-Freundin, die einen albanischen Migrationshintergrund hat, rächen. Dennoch ist Dano nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt, da das Gericht kein rassistisches Tatmotiv vorliegen sah.
Ihr verspürt gerade Wut im Bauch und wollt aktiv werden? Genau dafür haben wir euch zum Abschluss noch Veranstaltungstipps rausgesucht. In Halle haben die Bildungswochen gegen Rassismus am 9. März begonnen und gehen bis zum 22. März. Ihr habt also noch die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Was das für welche sind, könnt ihr unter bildungswochen.de einsehen. Am 15. März ist der Internationale Tag gegen Polizeigewalt und es werden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. In Berlin wird es beispielsweise eine Kundgebung an der Pamukkale im Görlitzer Park Kreuzberg geben. In Frankreich kämpft die Bewegung der Aufstände der Erde gegen zerstörerische industrielle Infrastrukturen und für soziale Gerechtigkeit. Trotz der staatlichen Repression sind die Aufstände der Erde ein Beispiel für kollektiven Widerstand. Die AktivistInnen führen nun eine Sneakers-Tour durch, mit 12 Stops in Deutschland, der Niederlande und Tschechien. Sie geben Einblicke in ihre Erfahrungen, Strategien und Organisationsformen. Falls ihr daran Interesse habt und diesbezüglich noch was lernen wollt, könnt ihr am 15. März von 19 bis 21 Uhr im Münzenbergsaal am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin an Vorträgen und Diskussionen teilnehmen. Willst du deine Stimme und Sprache im Radio bringen? Willst du lernen, Interviews zu führen und deine eigene Sendung zu machen? Dann hast du am 16. März die Möglichkeit, von 10 bis 16 Uhr am kurdisch- und deutschsprachigen Radiotraining teilzunehmen bei Radio Korax in Halle im Unterberg 11. Zu dem Thema Antisemitismus von links wird es am 16.03. in Berlin einen Workshop geben. Erklärungsansätze anhand ausgewählter Quellen werden diskutiert, besprochen und natürlich, was gegen solche Tendenzen in der Linken unternommen werden kann. Der ganztägige Workshop beginnt ab 11 Uhr und findet im NFJ-Laden in der Weichselstraße 13 in Berlin statt. Verpflegung gibt es vor Ort. Anmelden könnt ihr euch mit einer Mail an seminare@naturfreundejugend-berlin.de. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 14. März 2024. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf. Wir hören uns wieder nächste Woche am gleichen Ort und gleicher Zeit.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?